Als das Volk Israel in der Wüste am Berg Sinai stand, da lesen wir in 2. Mose Kapitel 19 ab Vers 16, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf dem Berg Sinai herab, auf dem Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf dem Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Das wird keiner, der dabei gewesen ist, jemals vergessen haben. Wie plötzlich ein Donner und ein Feuer und eine Wolke und irgendwo ein Hörnerschall, obwohl niemand in eine Posaune bläst, hört und alles ist am Beben. Das ganze Volk bebte. Und sie versammelten sich an dem Fuße dieses Berges und sie hörten, wie Gott mit hörbarer Stimme rief. Und das ganze Volk, es wurde geführt vor den Herrn, Gott entgegen, heißt es hier. Sie kamen Gott entgegen. Und Gott redet mit kräftiger, mit akustisch hörbarer Stimme von dem Berg aus zu dem ganzen Volk. Und nachdem Mose dann noch einmal besonders dafür sorgen musste, dass sich auch ja keiner aus dem Volk dem Berg direkt nähert, sondern dass sie unten an dem Fuße bleiben, eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, da spricht Gott dann vom Berg aus. Und das lesen wir in Kapitel 20. Und hier lesen wir die ersten beiden Verse. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Dass Mose in 5. Mose 5, die 10 Gebote noch einmal wiederholte, bevor das Volk Israel in das Land Kanaan einzieht, nachdem sie 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen mussten, da werden diese Worte ebenso genannt. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. In unserem Katechismus wird es als Einleitung zu den 10 Geboten bezeichnet. Wir lesen in der 46. Frage, wie lautet die Einleitung zu den 10 Geboten? Und die Antwort, die Einleitung zu den 10 Geboten, findet sich in den Worten: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und die Frage 47 lautet, was lehrt uns die Einleitung zu den 10 Geboten? Und hier heißt es, die Einleitung zu den 10 Geboten lehrt uns, dass wir verpflichtet sind, alle Gebote Gottes zu halten, weil Gott, der Herr und unser Gott und Erlöser ist. Erstens die Tatsache einer Einleitung. Die 10 Gebote werden sowohl in 2. Mose als auch in 5. Mose die 10 Worte genannt. Daher weiß man, aha, es handelt sich also um eine Anzahl von 10 Dingen, die Gott hier befiehlt. Allerdings gibt uns die Bibel keine eindeutige Zählung. Hier steht nicht erstens und zweitens und drittens. Und deswegen kam es zu unterschiedlichen Weisen, wie diese Verse aus 2. Mose 20 oder aus 5. Mose 5 den 10 Geboten zugeordnet werden. Wie diese Einteilung in diese 10 Worte, in diese 10 Gebote aussehen kann. Nach jüdischer Tradition ist der Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Dieser Satz ist für sich genommen, nach jüdischer Tradition, das erste Gebot. Sie sagen, das Volk Israel soll Gott als Befreier anerkennen. Das ist das erste Gebot. Keine anderen Götter zu haben und sich kein Bild von ihnen zu machen, das ist nach jüdischer Tradition zusammengenommen dann das zweite Gebot. Die römisch-katholische Kirche und auch die Lutheraner, die zählen den Vers 2 zum ersten Gebot hinzu. Also das, was wir gelesen haben, ich bin der Herr, dein Gott und so weiter, das gehört nach römisch-katholischer und lutherischer Tradition zum ersten Gebot und zusammen mit dem Verbot fremder Götter und Anbetung deren Bilder. Das ist alles für sie das erste Gebot. Doch nach reformierter und auch anglikanischer Tradition, was auch die meisten Freikirchen oder viele Freikirchen übernommen haben, ist der Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe, kein ganz eigenes Gebot und ist auch gar nicht Teil des ersten Gebotes, sondern die Einleitung oder die Vorrede für die ganzen 10 Gebote. Das bedeutet, dieser Satz, mit dem Gott sich selbst beschreibt, er bezieht sich auf alle Gebote und soll eine Voraussetzung und eine Einleitung für jedes einzelne Gebot verstanden werden. Und deswegen wird hier im Katechismus betont, diese Einleitung zeigt uns, dass wir verpflichtet sind, alle Gebote zu halten, weil Gott sie gesprochen hat. Wer alles hält, aber in einem ungehorsam ist, der sündigt gegen Gott und hat das Gesetz gebrochen, durch das Gott selbst zusammengehalten hat als das Moralgesetz der Liebe. Das heißt, hier steht die Autorität Gottes hinter jedem einzelnen Gebot. Und deswegen sagt er hier einleitend, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Zweitens, die Selbstoffenbarung in der Einleitung. In dieser Einleitung befiehlt Gott nicht ausdrücklich, etwas Bestimmtes zu erfüllen, sondern er stellt sich selbst vor. Er offenbart oder erinnert, wer er ist. Ich bin Jahwe. Ja, ihr wisst, wenn der Name Herr in Großbuchstaben in der Bibel steht, dann lautet im Original, im Hebräischen, dass der Name Jahwe. Damit zeigt Gott, wer er ist. Dieser Name Jahwe, er zeigt zum einen Gottes überragendes, herrliches Wesen. Der Name ist abgeleitet von dem Wort Sein. Deswegen wird es verbunden mit der Erklärung in 2. Mose, ich bin, der ich bin, oder man kann auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Und damit bezeugt Gott, wenn er sagt, ich bin Jahwe, dann bezeugt er damit, dass er der allmächtige Herrscher ist. Er ist ewig, er ist unveränderlich, er ist allgenugsam. Alles Leben ist abhängig von ihm, doch er hat das Sein und das Leben aus sich selbst. Er hat es nicht empfangen, er braucht niemanden, um es zu erhalten. Er verändert sich nicht, er ist ewig derselbe, aber alles Leben kommt von ihm. Er ist, wer er ist. Und er ist der Schöpfer, der Erhalter, der Herrscher, der Richter über alles Leben. Und deswegen, wenn Gott sagt, ich bin Jahwe, ich bin der Herr, dann soll es uns daran erinnern, dass unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, ja alle Existenz von ihm abhängig ist und er deswegen die vollkommene Autorität hat. Aber Jahwe ist auch der Name, mit dem Gott sich als Gott des Bundes offenbart. Und deswegen sagt er hier, ich bin Jahwe, dein Gott. Also er sagt das hier zu dem Volk Israel, ich bin dein Gott. Das ist eine der schönsten Bezeichnungen. Thomas Watson, der Puritaner, er schreibt, das Wort Elohea, dein Gott, ist so lieblich, dass wir daraus gar nicht den ganzen Honig saugen können. Es ist ein Privileg, das dem Gläubigen gehört, nicht nur Gott Gott nennen zu können, sondern zu sagen, mein Gott. Dass Gott selbst sagt, ich bin dein Gott. Und das sagt uns, dass Gott mit all seiner Macht, mit all seiner Kraft, mit all seiner Gnade, mit all seiner Liebe, mit all seiner Fülle, mit all seiner Herrlichkeit für uns ist. für uns einsteht, es gebraucht zu unserem Guten. Er hat sich aus Gnade mit Menschen verbunden. Obwohl er es nicht nötig hat und niemanden braucht, so ist er doch ein Gott mit uns und für uns geworden durch den Gnadenbund. Und indem Gott sich selbst vorstellt in dieser Einleitung, bemerken wir, dass die 10 Gebote nicht nur das ist, was Gott von uns will, sondern die Gebote sollen uns auch zeigen, wer und wie Gott ist. Es geht hier nicht einfach nur um irgendeinen Standard, sondern es zeigt uns, diese Gebote, sie sind verbunden mit dem, wer Gott ist und was er tut, mit seinem Wesen. Sie zeigen uns etwas von der Heiligkeit Gottes, von seiner Würde, von seiner Majestät, von seiner Güte. Gott ist der Gesetzgeber, er ist der Herr über alle, der erklärt, was gut und was böse ist. Warum? Weil er selbst der Standard ist. Gott ist der Maßstab, der Standard von Gut und Böse. Wir können nicht sagen, ach ja, ein paar Gebote finde ich ganz sinnvoll, das macht bestimmt Sinn, aber die anderen, die kann ich vernachlässigen, da sehe ich irgendwie, sehe ich den Zweck nicht dahinter, das ist mir ein bisschen zu lästig. Es ist ein und derselbe Gott, der vor allen Geboten steht. Und der diese Gebote genannt hat, er hat gesagt, ich bin Jahwe, ich bin der Herr, dein Gott. Wir können die Gebote nicht je nach Situation neu formulieren und sagen, ach, die Zeiten haben sich geändert. Denn nicht die Vernunft des Menschen, auch nicht die größte anzunehmende Nutzen für die größtmögliche Menge ist die Grundlage der Moral, sondern der ewig seiende und unveränderliche Gott. Ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin, und ich bin dein Gott. Nun, diese Einleitung, sie zeigt uns etwas über den, der das Gesetz gegeben hat. Über die Autorität, über den Maßstab für alle Moral, für all diese Gebote. Und drittens, der Erlösungsbezug in der Einleitung. Neben dem unveränderlichen Wesen Gottes bezieht sich Gott auch auf einen ganz zeitlichen Umstand. Der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und tatsächlich, in der Gesetzgebung hier am Sinai, da wird ganz deutlich dieser direkte historische Umstand sichtbar und damit verknüpft. Gott hatte das Volk gerade aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Und in den ersten Kapiteln in 2. Mose, da lesen wir das, wie sie bedrängt wurden und wie Gott Plagen gesandt hat über die Ägypter, bis sie hinausgehen durften und wie Gott das Meer geteilt hat und wie er ihnen in einer Wolkensäule vorangegangen ist und wie sie an diesen Berg Sinai kamen. Und die, alle, die da standen, sie haben all das erlebt. Es war genau das, was sie gerade vor kurzer Zeit davor erlebt haben, gesehen haben, gehört haben. Das sollte die Hörer zum einen noch einmal deutlich vor Augen führen, dass Gott nicht nur der heilige und ewige Gott ist, sondern auch der Gott, der wirkt, der aktiv ist, der in das Leben der Menschen eingreift und handelt, der nicht nur eine Theorie ist, sondern der tatsächlich das Leben sieht und lenkt und führt, segnen kann, befreien kann. In den 10 Plagen hat Gott seine Macht über die Elemente der Welt, über die Tierwelt, über das Wetter und über Krankheiten, ja selbst über den Tod gezeigt. Und in dieser Machtdemonstration hat er auch gezeigt, dass alle Götter Ägyptens, die damals mit diesen Naturelementen, mit den Tieren, mit dem Wetter und mit dem Tod verbunden waren, nichts als tote, ohnmächtige Götzen sind. Jahwe, dieser Gott, dein Gott, er hat bewiesen seine wirksame Macht im Leben und seinen Vorrang über allen anderen Götzen. Und mit diesem historischen Bezug auf Ägypten und dem Sklavenhaus, da weist Gott aber auch auf die Heilsgeschichte hin. Die ganze Befreiung des Volkes Moses beginnt in 2. Mose damit, dass Gott des Bundes mit Abraham gedenkt. Und dass er sagt, ich habe Abraham eine Verheißung geschworen. Und jetzt will er sie erfüllen. Die Befreiung aus Ägypten als ein großes Volk und die Führung nach Kanaan ist die Erfüllung dessen, was Gott Abraham in einem Bund bestätigt hat. Und so werden hier dieses Volk daran erinnert, was gerade passiert ist, wovon sie gerade Teil sind. Ja, wir haben diese Macht, diese wirksame Macht Gottes erlebt und wir haben erlebt, wie er genau das voranbringt. Wir sind Teil der Heilsgeschichte. Gott hat uns, wie er Abraham verheißen hat, aus dem Land Ägypten wieder herausgeführt als eine Nation. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Kanaan, in das verheißene Land, das Gott schon Abraham und auch Isaak und Jakob zugesagt hat. Doch vor allem wird deutlich, dass Gott, der Gott des Bundes, ist der Gott, der sein Volk befreit, damit sie ihm dienen können. Wisst ihr, was Mose immer wieder dem Pharao sagen sollte im Auftrag Gottes? Nicht, schafft die Sklaverei ab. Er sagte nicht, allein lasst mein Volk frei. Sondern Mose sollte wieder und wieder zu dem Pharao treten und sagen, Gott sagte zu ihm, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Damit sie mir dienen. Das wird immer wiederholt. Lass mein Volk ziehen, lass mein Volk frei, damit sie mir dienen. Die Befreiung soll dazu führen, dass die Erlösten Gott dienen. Doch dieser historische Bezug, den nehmen jetzt einige und sagen, seht ihr, das trifft auf uns gar nicht zu. Ich wurde nicht aus Ägypten befreit, ich war nie ein Sklave und deswegen brauche ich auch die 10 Gebote nicht. Das war nur damals für die Israeliten, für die, die sagen konnten, ja, Gott hat uns aus Ägypten befreit, okay, jetzt für unsere Generation gelten das aber nicht darüber hinaus. Und es gab sogar Juden, die sagten in Johannes 8 zu Jesus, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wieso nennst du uns Sklaven? Wir waren noch nie unfrei. Und Jesus sagt, oh doch, ihr seid Sklaven. Ihr seid Sklaven der Sünde, denn wer die Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Dieser historische Bezug bedeutet nicht, dass die 10 Gebote nur in der damaligen Zeit gelten, sondern der Auszug aus Ägypten ist in der gesamten Bibel ein Muster für das rettende Eingreifen Gottes schlechthin. Ein Bild für seine wirksame Rettung. Jesaja zum Beispiel. Er verheißt die Befreiung aus der Gefangenschaft in Babylon mit den Worten des Auszugs aus Ägypten. Ist eine völlig entgegengesetzte Richtung von Israel aus. Aber in Jesaja 43, Abvers 16 schreibt er, so spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer. Und einen Pfad in mächtigen Wassern. Woran erinnert euch das? Ja, an das Schilfmeer, das geteilt wurde. Aber es gab kein Meer zwischen Babylon und Israel. Der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Heer und Held, zusammen liegen sie da. Sie stehen nicht wieder auf. Sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Das ist eine Erinnerung an das Heer der Ägypter, die völlig niedergestreckt wurden. Denkt nicht an das Frühere und auch nicht auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe. Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Er berichtet von der besonderen Wasserversorgung des Volkes Israel in der Wüste. Und all das kam nicht vor, als die Juden aus Babylon wieder nach Israel zogen durften. Aber mit diesen Worten des Auszugs aus Ägypten Ägypten schildert nun Jesaja einen neuen Exodus, eine neue Befreiung, ein neues Befreiungshandeln Gottes, wie er sein Volk wieder zu sich zieht, dass sie ihm dienen sollen. Und Jeremia, er verheißt eine noch größere Rettung, nämlich die Erfüllung eines neuen Bundes in Jeremia 31, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Eine Erinnerung an die Steintafeln, auf die Gott sein Gebot gegeben hat und hier diesen Bund unter Mose geschlossen hat. Und hier Jeremia erinnert daran, nein, es wird einen neuen Bund geben. Und er gebraucht diese Bilder, aber er führt sie weiter aus. Gott schreibt nicht allein auf Stein, er schreibt sein Gesetz in die Herzen. Und derartige Vergleiche mit der Befreiung aus Ägypten finden wir total viel in den alttestamentlichen Propheten. Der Exodus ist ein Muster für die Erlösung Gottes schlechthin. Und so wundert es nicht, dass auch im Neuen Testament viele Hinweise und Erinnerungen gibt, genau an diese Befreiung aus Ägypten. Schon als Kind musste Jesus nach Ägypten fliehen. Und dann wurde er aus Ägypten wieder herausgerufen. Und Matthäus weiß, da erfüllt sich, was Hosea sagt. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea meinte das bezogen auf das Volk Israel, dass sie aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgerufen wurden. Und Matthäus weiß, ja, aber in Christus erfüllt es sich in einer noch viel größeren Weise. Er ging bei der Taufe durch das Wasser wie Israel durch das Meer und er fastete dann danach 40 Tage in der Wüste. Kein Zufall. Er wurde versucht, 40 Tage lang in der Wüste als Erinnerung an die 40 Jahre, die Israel durch ihre Untreue in der Wüste verbrachte und eben den Versuchungen nachgaben und nicht treu blieben. Jesus erklärt in Lukas 11, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist es also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist ein Bezug auf die Zauberer des Pharaos, die mit ihren Künsten keine Mücken mehr erzeugen konnten und bekannten, das ist der Finger Gottes. Hier wirkt Gott. Jesus erinnert daran, seid nicht so töricht wie die Zauberer des Pharaos. Erkennt, das ist der Finger Gottes. In dieser Befreiung, in diesem Wirken Christi ist der befreiende Gott, Jahwe, wirksam. Johannes vergleicht Christus mit der Stiftshütte, die für die Herrlichkeit Gottes stand, die unter dem Volk zeltete, indem er beschreibt, dass Gott, das Wort Mensch, Fleisch geworden ist und unter uns wohnte oder wörtlich zeltete. Und Jesus vergleicht sich selbst mit dem wahren Brot, das aus dem Himmel kommt, dem Brot des Lebens, das besser ist als das Manna, das in der Wüste regnete. Durch Jesus Sterben empfangen wir das Blut des Bundes, wie bei der Bundesstiftung am Sinai. Paulus erinnert die Korinther, Robert hat es gerade erwähnt, in 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet worden. Das erinnert an dieses Passahopfer, das die Juden in Ägypten feiern sollten, als letzte Plage, wo alle Erstgeburt niedergestreckt wurde, außer die Pfosten der Tür, ihrer Türe mit dem Blut dieses Lammes bestrichen haben. Und Paulus vergleicht in 1. Korinther 10 den Zug durch das Schilfmeer mit der Taufe und den Felsen, durch den das Volk in der Wüste getränkt wurde. Er sieht es als einen Hinweis auf Christus, in dem wir alle Quellen des Segens haben. In 2. Korinther erinnert er daran, dass Gott durch seinen Geist auf die Tafeln des Herzens der Gläubigen schreibt, statt auf Steintafeln. Und er erinnert an die Decke, die Mose sich anlegte wegen dem abnehmenden Glanz. Und er verkündet aber, dass die Diener des neuen Bundes mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes schauen. Die Auserwählung zum Heil beschreibt Paulus in Römer 9 mit den Worten, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und ich mich erbarmen, über wem ich mich erbarme. Und diese Zusage sagte Gott, als er all seine Güte vor Mose vorüberziehen ließ auf dem Berg Sinai. Und erinnert gleichzeitig daran, dass er den Pharao verstockte. Die Bibel ist voll, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, mit diesen Rückverweisen auf die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und letztendlich, um letztendlich darauf hinzuweisen, dass die wahre Befreiung des neuen Bundes, die aus der Sklaverei der Sünde, aus der Herrschaft des Teufels, aus dem Schmelzofen der Hölle ist. Die Rettung, auf die alle Rettungen im Alten Testament, im Alten Bund hinwiesen, ist die Rettung durch Jesus Christus. Und der Bund, auf den all die alttestamentlichen Bündnisse hinwiesen, ist der neue Bund in Jesu Blut. Der Hinweis auf diese Befreiung aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Es zeigt also nicht an, dass die 10 Gebote nur damals gültig waren, sondern mit dem Hinweis auf die Erlösung, auf die Befreiung, wird deutlich gemacht, dass die Gebote nicht allein dazu dienen, dass wir Menschen erkennen, wie sündig wir sind und dass wir einen Retter brauchen, dazu sind sie auch, dienen sie auch. Aber der Nutzen für die Gläubigen ist vor allem, diese Gebote, sie sind denen gegeben, die Gott befreit hat, die Gott erlöst hat. Nach traditioneller protestantischer Auffassung dient das Gesetz dem Gläubigen nicht hauptsächlich in seinem pädagogischen, also in einem erziehenden Gebrauch, um zu Christus zu führen, sondern in seinem normativen Gebrauch oder wird auch der dritte Gebrauch des Gesetzes genannt. Wir wurden nicht gerettet, weil wir eine Bedingung erfüllt haben. Wir sind allein aus Gnade gerettet worden, allein durch den Glauben. Und auch dieser ist eine Gabe Gottes. Aber die Verpflichtungen, die wir unter dem dritten Gebrauch des Gesetzes dankbar übernehmen, sind folgerichtige Verpflichtungen. Weil wir erlöst sind, wollen wir Jahwe, unserem Gott, der uns befreit hat, wir wollen ihm dienen. Denn wir wissen, dafür hat er uns befreit. Dafür hat er uns herausgerufen. Dazu hat er uns erlöst, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sein müssen, sondern unserem lebendigen Gott dienen können. Und wie das geht, wie es ihm wohlgefällt, wie wir ihm wahrhaftig dienen können, so dass seine Ehre groß gemacht wird, wie wir ihm dienen können, wie es seinem Namen entspricht, wie es seinem Wesen entspricht. Oh, das lernen wir in seinem Wort, das lernen wir in seinen Geboten. Wir versuchen Gott mit all unseren Fähigkeiten und unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und tatsächlich ist eines der großen Missverständnisse, die Jesus und die Apostel aufdecken, gerade auch unter den Juden, dass sie gedacht haben, nun, diese Gebote, sie zeigen uns, wie wir uns den Weg, das ewige Leben oder die Gunst bei Gott verdienen können. Aber diese Einleitung, sie zeigt uns, nein, dem Gehorsam geht die Befreiung voraus. Damit wir Gott gehorchen können, müssen wir erlöst werden aus einer Sklaverei. Und wenn wir es versuchen in eigener Kraft und daran scheitern und ehrlich zu uns sind, dann weist es uns darauf, ja, wir müssen noch befreit werden. Wir sind noch Knechte. Wir sind noch gar nicht zu dieser Einleitung gekommen, dass wir überhaupt das Gesetz erfüllen können. Darum brauchen wir Christus. Das ist dieser theologische oder der pädagogische Gebrauch. Es weist uns dahin, ich brauche einen Retter. Ich kann das Gesetz in meiner eigenen Kraft nicht erfüllen. Ich habe keinen Verdienst vor Gott. Aber da, wo der Herr uns erlöst hat, wo er uns ein neues Leben geschenkt hat, da schenkt er uns eine neue Sehnsucht, ein neues Verständnis, ja, eine neue Hingabe. Wir wollen dem Herrn dienen. Er ist Jahwe, unser Gott, der uns herausgeführt hat aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Darum erkenne Gott, um seine Gebote zu halten. Es ist eine völlig falsche Verdrehung zu sagen, ich halte die Gebote Gottes und dann darf ich Gott sehen. Nein, erkenne Gott als deinen Erlöser, als den Gott des Bundes, der in Gnade dich aus Sünde und aus der Herrschaft des Todes und aus dem Verdammungsgericht der Hölle befreit, damit du ihnen dienen kannst. Erkenne Gott, um seine Gebote zu halten. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Wir haben gelernt, ja, diese Gebote, Sie sind zusammengefasst im Liebesgebot. Aber ich kann Gott nicht lieben, wenn ich ihn nicht kenne. Und ich kenne Gott nicht, wenn ich ihn nicht als den Gott des Bundes erkenne, der ein Gott für mich ist, der mich befreit hat. Darum können wir nicht gehorsam sein, ohne Gott zu kennen. Erkenne Gott, um seine Gebote zu halten. Und dann erkenne Gottes Güte, um seine Gebote zu halten. Wir müssen verstehen, das sind nicht willkürliche Gebote. Einfach nur, um irgendwie seine Macht auszuspielen oder um uns irgendwie eine Last aufzulegen. Diese Gebote zu halten, ist absolut vernünftig, absolut gut, absolut segensreich. Sie entsprechen dem völlig heiligen und guten Wesen Gottes. Und wir alle, wir sehen ein, ja, wenn ich das nur halten kann, was wäre das für ein Segen? Ich fand das so aussagekräftig, was wir eben gelesen haben im Psalm 119. Hier heißt es, glücklich sind die im Wege untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Ja, da ist Glück, da ist Seligkeit, da ist Segen drauf. Aber dann heißt es in Vers 4, du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte, oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Solch eine Sehnsucht. Ich weiß, dass es gut ist. Oh Herr, ich sehne mich, dass ich darin wandeln kann, weil ich verstehe, dass es segensreich ist, weil ich verstehe, dass du es forderst und du es gut meinst. Ja, wenn wir verstehen, Gott ist für mich. Er ist Jahwe, dein Gott, mein Gott. Dann weiß ich, oh Herr, ich will deine Gebote halten. Erkenne Gottes Güte, um seine Gebote zu halten. Und erkenne Gottes Erlösung, um seine Gebote zu halten. Güte und Freundlichkeit Gottes, all seine Hilfe, all seine Rettung, all seine Barmherzigkeit, all seine Gnade, all das, wie er wirksam eingegriffen hat in unserem Leben, um uns herauszuziehen aus einer falschen Herrschaft, aus einer falschen Knechtschaft. Es soll uns zu einem dankbaren Gehorsam führen, nicht zu einem Handeln, so jetzt tue ich das, dafür, Gott, schuldest du mir Segen, nein, weil du mein Erretter bist, weil du mein Befreier bist, weil du all das Gute für mich getan hast. Herr, ich bin hier, ich möchte dir dienen. Wie kann ich dir wohlgefällig leben? Nun, an dieser Einleitung sehen wir, dass Gott seinem Volk das vor Augen führt. Weil ich euch befreit habe, lernt meine Gebote zu halten. Und diese Befreiung, Mose selbst sagt, ihr könnt dem Herrn gar nicht dienen, weil ihr noch unbeschnittene Herzen habt. Diese Befreiung findet erst wahrhaftig, nicht nur schattenhaft, nicht nur vorbildlich, sondern wirklich da statt, wo der Herr durch seinen Geist unsere Herzen verändert, wo er uns befreit, nicht vor einer äußeren Knechtschaft, sondern von der Liebe und der Sklaverei der Sünde, von der Macht des Teufels, von dem Drohen der Hölle. Und uns zu Kindern Gottes macht. Und zuletzt, wenn dich das alles kalt lässt, erkenne die Macht und Autorität des Gerichts Gottes, wenn du sein Gebot nicht halten möchtest. Was wir eingangs gelesen haben über den Donner und die Blitze und das Feuer und die Wolken und den Hörnerschall und das Erdbeben. Es soll uns zeigen, dieser Gott, der diese Gebote gibt, in Güte und Freundlichkeit, der sein Volk erlöst hat, er ist auch der Gott, der alle Menschen richten wird anhand seiner Moral, anhand dessen, wer er ist, anhand seiner Gebote, alle Menschen. Und er hat Macht zu richten und in die Hölle zu werfen. Und es soll uns, auch dieser Schrecken soll uns dazu drängen, dahin ziehen, dass wir es nicht leichtfertig nehmen, dass wir nicht denken, ach, ich werde schon in meiner eigenen Kraft schaffen, sondern auch das dient hier der Pädagogik, dieser Erziehung. Ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der mir das gnädige Angesicht Gottes zuwendet, damit ich in einer neuen Kraft als ein Befreiter dem Herrn dienen kann, wie es ihm gefällt. Dazu segne uns Gott. Amen.